Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Rheuma nachgefragt. RA trifft Gynäkologie, wie Hormone die Krankheitsaktivität steuern. Es freut mich ganz arg, dass wir unsere Fortsetzung zur Folge 1 führen. Und in der ersten Folge hat meine Expertin, Frau Professor Mandy Mangler, bereits mit mir gemeinsam über die Endometriose gesprochen, über Prämenopause und Postmenopause und auch schon erste Worte zur Schwangerschaft bei der rheumatoiden Arthritis verloren. Und genau das werden wir in der aktuellen Folge noch intensiver beleuchten. Wie verhält es sich mit dem Kinderwunsch? Welche Rolle spielt die Hormonersatztherapie? Und was ist das PCOS? Liebe Mandy, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Mandy, beim ersten Mal, als wir jetzt unser Podcast zusammen aufgenommen haben, haben wir sehr ausführlich über die Menopause, Postmenopause gesprochen. Aber einen Punkt habe ich komplett vergessen, weil wir so viele spannende Themen hatten. Und zwar die Rolle der Hormonersatztherapie. Was hat es denn damit auf sich und wie können wir da dran gehen?
Ja, eine super Frage. Und zwar ist es ja so, dass die rheumatoide Arthritis hormonabhängig ist. Das merkt man vielleicht im Zyklus oder dann zum Beispiel in der Menopause. Das heißt, die Östrogene werden weniger und dann kann die rheumatoide Arthritis einen Schub bekommen und die Krankheitsaktivität aufflammen. Jetzt ist die Frage, kann man das durch eine Hormonersatztherapie verändern oder modulieren? Ja, kann man. Wenn das wirklich störend ist, dann kann man zum Beispiel durch die Gabe von einer Hormontherapie, also Östrogen und Progesteron, die Gelenkveränderung und die Schmerzen verbessern. Und Frauen, die dann eine Hormonersatztherapie bekommen, die sagen, dass die Gelenkschmerzen weniger werden und die Steifigkeit und auch die Stimmung und Energie und dass der Knochenstoffwechsel auch profitiert.
Eigentlich tun wir den Frauen damit oft wirklich was sehr Gutes. Wieso ist man heute noch so zurückhaltend beim Einsatz der Hormonersatztherapie? Was sind mögliche Vorurteile?
Ja, es gab ja diese WHI-Studie, die irgendwie so interpretiert wurde, dass eben ganz viele Frauen durch die Hormontherapie Brustkrebs bekommen. Und bis es diese Studie gab, haben in Deutschland bis zu 50% der Frauen Hormonersatztherapie genommen. Also wirklich richtig viele. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall, ne? Heute sind es viel, viel weniger. Wir wissen es nicht ganz genau für Deutschland, aber wahrscheinlich so zwischen 10% und 15%. Wow. Ungefähr. Und diese Studie hat eben ja fälschlicherweise mehr oder weniger oder sehr einseitig interpretiert, das Brustkrebsrisiko erhöht. Und damals waren es aber auch andere Hormone, als man heute gibt. Damals waren es synthetische Hormone. Heute gibt man idealerweise bioidentische Hormone. Das sind Hormone, die dem Körper eigenen Hormonen sehr stark ähneln von der Molekülstruktur und deswegen vielfältige Veränderungen im Körper nicht machen, also zum Beispiel eben das Erkennen von Brustkrebs nicht verschlechtern. Also was man sagen kann, die Hormonersatztherapie, die kann man Menschen mit Beschwerden definitiv zukommen lassen, nicht über Jahrzehnte, aber über eine Zeit, um die Symptome zu lindern.
Super, dass du das auch nochmal mit dem Brustkrebsrisiko aufgefasst hast, weil das ist das, was die Patientinnen mir berichten, wenn sie zögerlich sind hinsichtlich der Hormonersatztherapie. Aber wenn wir da auch nochmal unterstützend sagen können, aus rheumatologischer Sicht, ne, gynäkologisch ist das abgesegnet, das ist möglich und kein erhöhtes Risiko mit den neueren Therapien, dann hoffe ich, dass wir mehr dazu bewegen können, diese Therapie auch in Anspruch zu nehmen. Wir hatten in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen gehabt, Kinderwunsch, wenn man Rheuma hat. Mhm. Wie handhabt ihr das vor Ort, wenn jemand mit einer Immunerkrankung oder mit einer Rheumaerkrankung, sagen wir mal mit einer rheumatoiden Arthritis, einen Kinderwunsch hat? Gibt es da spezielle Sprechstunden, so Risikoschwangerschaftssprechstunden? Wie handhabt ihr das mit den Medikamenten? Wie ist auch die Interaktion beispielsweise mit der Rheumatologie während der Schwangerschaft?
Also bei rheumatoider Erkrankung und Kinderwunsch, das ist so ein Spezialthema, das profitiert sehr von einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir Gynäkologinnen freuen uns, wenn wir mit den Rheumatologinnen Kontakt haben und verstehen, wie aktiv ist die Erkrankung gewesen vor Eintritt der Schwangerschaft und idealerweise eigentlich schon, bevor die Patientin schwanger werden möchte, eine kurze Rücksprache, wo stehen wir, wann ist ein guter Zeitpunkt. Spätestens dann, wenn die Schwangerschaft eingetreten ist, dann eine Rücksprache zwischen uns, wie aktiv ist die Erkrankung, welche Medikamente wurden in der Vergangenheit genommen, welche sind gerade wichtig. Bei den Gynäkologinnen, da gibt es Studien auch dazu, so Reflexe, einfach die ganzen Hormone abzusetzen oder die Patientin setzen die Therapie ab, und die Gynäkologinnen schalten nicht ein, sag ich mal. Mhm. Das ist schlecht, weil dadurch erhöht man die Komplikationsrate in Bezug auf die Schwangerschaft. Da erhöhen sich dann ganz vielfältig Schwangerschaftserkrankungen und ja Probleme und Risiken auch für das Kind. Deswegen ganz wichtig, bei einer Schwangerschaft mit einer rheumatoiden Erkrankung erstmal die Medikamente weiternehmen, mit der Rheumatologin und der Gynäkologin besprechen, idealerweise zusammen in Spezialsprechstunden und dann gucken, wie kommt man eben gut durch diese Schwangerschaft.
Habt ihr auch vor Ort so eine Spezialsprechstunde für, also ich nenne es immer Risikoschwangerschaft, das muss nicht unbedingt so sein?
Ja, es gibt da spezialisierte Sprechstunden. Eine lange Zeit habe ich so eine Sprechstunde geleitet an der Charité und jetzt gibt es eine allgemeine Risikosprechstunde in meinem Krankenhaus, da kann man hinkommen.
Hast du den Eindruck, dass das die letzten Jahre zugenommen hat, also das in Anspruch zu nehmen?
Das sind schon frequentierte Sprechstunden an sich, die sehr beliebt sind, weil sie sehr, sehr spezialisiert sind und nicht so viele es davon gibt. Aber ich glaube, da könnten mehr Patientinnen auch hingehen.
Noch mehr, ja.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass insgesamt die Sensibilität dafür etwas zugenommen hat. Aber du hast vollkommen recht, bei manchen Patientinnen denke ich, oh, die hätte da eigentlich hingehört.
Ja.
Wenn die Betroffenen jetzt Rheumamedikamente nehmen mit einer rheumatoiden Arthritis, du hast es schon gesagt gehabt, ist die Neigung ja groß, die Medikamente direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest zu beenden, weil man unsicher ist. Gibt es da einen Zeitraum? Es gibt ja Medikamente, die man nicht einsetzen sollte, wie zum Beispiel Methotrexat. Mhm. Wenn jetzt die Betroffene zufällig schwanger geworden ist, ja, unter Methotrexat gerade den positiven Test hat, ist ja auch der Reflex zu überlegen, ob diese Schwangerschaft überhaupt so gut ist oder richtig ist. Wie sollten wir da vorgehen?
Deswegen ist es auch so wichtig, dass man eigentlich schon vor der Konzeption mit seiner Rheumatologin bespricht, also bevor man schwanger werden will, mit der Rheumatologin bespricht, was für Medikamente gerade gegeben werden und wie man die modulieren kann, damit eine Schwangerschaft möglichst ohne Beeinflussung dann entstehen kann. Und Methotrexat ist schon stark teratogen, also schädigt die Schwangerschaft. Es darf eigentlich weder vor noch während der Schwangerschaft genommen werden. Wenn man jetzt unter Methotrexat schwanger geworden ist, kann es schon sein, dass dieses entstehende Kind, es kommt auch an, wie lange diese Methotrexat-Therapie her ist, dann kommen so Neuralrohrdefekte häufiger vor oder auch andere Fehlbildungen. Und deswegen sagt man also mindestens 3 Monate vor einer Schwangerschaft absetzen, besser noch 6 Monate. Und vor allem dann auch Folsäure hochdosiert. Wir geben, wenn wir Methotrexat geben, auch immer Folsäure mit dazu. Und dann sind es Einzelfallentscheidungen, wenn die Schwangere dann nach ausreichender Beratung sagt, okay, wir monitoren das Kind mit Ultraschall und wir gucken, wie sich das entwickelt, dann kann man das so machen. Wenn man da eine sehr, sehr große Angst und Sorge vor Fehlbildung hat, dann muss man eben gucken, ob man diese Schwangerschaft nicht weiterführt. Ob das dann vielleicht die Antwort ist, die die Schwangere dazu hat.
Also könnte es im schlimmsten Fall sein, dass man dazu rät oder beziehungsweise, dass die Konsequenz ist, entweder die Schwangerschaft wird von selbst beendet, weil eben teratogenes Medikament schon im Einsatz war, oder dass man dazu rät, die Schwangerschaft zu beenden. Habe ich das richtig verstanden?
Also es kommt drauf an, wenn jetzt eine Hochdosis Methotrexat-Therapie gegeben wurde und wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist für eben eine Schädigung, dann muss man das mit der Patientin besprechen. Am Ende des Tages muss sie das entscheiden. Nach ausführlicher Beratung und individualisiert auf ihre Situation, wie hoch ist das Risiko, dass da eine Schädigung des Embryos geschehen ist. Und dann bricht sie die Schwangerschaft ab oder sie führt sie fort. Würde man sie engmaschig begleiten und gucken, ob sich das jetzt ausgewirkt hat oder nicht.
Wir hatten ja eben schon über Methotrexat gesprochen gehabt bei der Frau. Wie schaut es denn aus bei Methotrexat und Mann? Also wenn Kinderwunsch besteht, der Partner so gesehen.
Ja, wichtiges Thema, die väterliche Gesundheit. Da gibt es auch einige Sachen zu beachten. Und wenn man sich unsicher ist, dann kann man bei Embryotox nachgucken. Und Methotrexat zum Beispiel muss man nicht absetzen als werdender Vater.
Vielen, vielen Dank auch nochmal der Verweis auf Embryotox. Wir werden das Ganze auch in den Shownotes verlinken. Wir haben ja auch Medikamente, die während der Schwangerschaft gegeben werden können. Ja. Beispielsweise Biologika wie Certolizumab. Machst du da einen Unterschied in der Planung der Geburt, dass du dann eher beispielsweise eine Sektio bevorzugst?
Das ist ja so, dass diese Biologika unter Umständen eben Wundinfektionsrisiko erhöhen oder überhaupt das Immunsystem so ein bisschen schwächen und dann Wundheilung kompromittiert ist. Und man deswegen sich überlegt, ob man eine Sektion macht oder wie man mit der Geburt umgeht. Prinzipiell würde ich da auch sehr intensiv beraten dazu. Es ist keine Sektio-Indikation an sich.
Super. Vielen Dank, dass du das auch nochmal so klar benennst. Wir hatten in der letzten Folge über Endometriose gesprochen gehabt. Jetzt widmen wir uns einem ganz anderen Thema, und zwar polyzystisches Ovar, was für mich auch so ein Chamäleon ist, wie du es von der Endometriose gesagt hast. Könntest du zusammenfassen, was das polyzystische Ovar-Syndrom ist?
Das ist ein ganz, ganz spannendes, finde ich, Syndrom, weil man das auch lange Zeit nicht wusste. Für mich fällt das in auch so diese ganze Problematik, dass man Frauenkrankheiten nicht gut untersucht hat. Als ich zum Beispiel fertig war mit meinem Studium und Frauenärztin wurde, da war das mit dem PCO noch, also ein Buch mit 7 Siegeln. Und jetzt wissen wir aber schon viel mehr darüber. Also polyzystisches Ovar-Syndrom ist eine Stoffwechselerkrankung letztendlich. Also früher dachte man, es ist eine Eierstockerkrankung, ist es aber nicht, es ist eine Stoffwechselerkrankung. Und zwar sind das Menschen, sagen wir mal so, die sind gute Futterverwerter, die hätten früher wahrscheinlich viel besser überlebt als alle anderen, weil sie eben viel Kalorien aus der Nahrung ziehen können zum Beispiel. Deswegen ist es auch relativ verbreitet, dieses PCO-Syndrom. 10% der Frauen haben das. Es äußert sich durch unregelmäßige Zyklen, weil dann doch der Eierstock durcheinander kommt, Gewichtszunahme, die nicht gut kontrollierbar ist, und Haarwuchs im Gesicht zum Beispiel oder an atypischen Körperstellen.
Auch hier wieder die Frage, wenn wir Vermutung haben, zum Beispiel jemand mit vermehrter Gesichtsbehaarung sitzt vor uns und auch ist stärker beleibt, dass ein polyzystisches Ovar aufgrund der Menstruationsanamnese vorliegen könnte, gibt es da einen Laborwert?
Ja, da kann man dann Laborwerte abnehmen. Da kann man Östrogen, Progesteron, LH, FSH abnehmen und einen gynäkologischen Ultraschall machen. Und da gibt es Kriterien, also das Verhältnis zwischen LH und FSH. Das LH ist stark erhöht und zum Beispiel doppelt so hoch wie das FSH. Im Ultraschall der Eierstöcke sieht man kleine Bläschen, also ganz viele Follikel. Daher hat auch das Syndrom seinen Namen, polyzystische Ovar-Syndrom. Und dann eben noch Zyklusstörung. Das wären so die drei Kriterien, um das zu diagnostizieren. Oft ist das eine Blickdiagnose. Und warum das eben mit rheumatoiden Erkrankungen zu tun hat, bei PCO besteht oft ein relativer Östrogenmangel und ein Androgenüberschuss, also deswegen auch die Behaarung. Und das kann Immunprozesse aktivieren, und Frauen mit PCO haben ein erhöhtes Risiko auch für Autoimmunerkrankung, zum Beispiel eben Lupus oder rheumatoide Arthritis.
Total spannend. Werden die Patienten dann mit einer PCO auf Immunerkrankungen, Autoimmunerkrankungen gescreent zusätzlich?
Nein.
Das nicht?
Nein.
Okay.
Das ist ein guter Punkt und nehme ich auch mit, weil das nicht automatisiert in unseren Köpfen ist.
Ja, also wir sollten viel öfters in Austausch treten.
Definitiv.
Von der Symptomatik her beim polyzystischen Ovar, welche Beschwerden können denn die Patienten bezüglich des Bewegungsapparats äußern?
Ja, sie sind oft mehrgewichtig und dann haben sie eben auch eine starke Entzündungssituation im Körper, was wiederum dann auch die rheumatoide Arthritis begünstigen oder verschlimmern kann. Cortison führt umgekehrt auch zu PCO oder Dysbalancen, die sehr ähnlich wie PCO wirken. Also das bedingt sich schon sehr. Und es gibt auch sehr dünne Menschen mit PCO-Syndrom. Aber mehrgewichtige, ne, das ist dann natürlich so ein Teufelskreis. Je mehr Gewicht, desto aktiver das PCO und umgekehrt. Deswegen ist schon auch Lifestyle-Modifikation, aber das fällt extrem schwer. Und das sind sogar Menschen, wo jetzt die Medikamente, die man dann zum Abnehmen gibt, eingesetzt werden können, weil sie es nicht schaffen, ihr Gewicht zu regulieren. Das ist so, so kompliziert.
Wenn du sagst, die haben insgesamt ein entzündliches Milieu, sieht man dann auch bei diesen Personen häufiger erhöhte Entzündungswerte? Weil wir haben immer wieder Frauen, die etwas beleibter sind, die ohne Krankheitsaktivität, also ohne, dass wir jetzt an den Gelenken irgendwo eine Entzündung finden, die ganze Zeit ein gering erhöhtes COP haben, durchgehend. Ja. Sieht man das bei der PCO auch?
Ja, die haben schon auch Entzündungswerte, die erhöht sind. Und insgesamt eine entzündliche Situation im Körper.
Das heißt, wenn wir das uns nicht ganz erklären können und das vom Phänotyp auch passt, sollten wir aus rheumatologischer Sicht auch da mal an PCO denken, oder?
Ja, PCO ist, denke ich, unterdiagnostiziert. Das haben 10% der Frauen, das haben wir nicht auf dem Schirm, glaube ich. Also sowohl gynäkologisch als auch internistisch nicht.
Verändert sich das dann, das Krankheitsbild, im Laufe des Lebens? Also wenn die Patienten dann in die Menopause gehen?
Sagen wir mal, sie werden anders. Es ist auch eine chronische Veränderung, beziehungsweise es war eben früher gar keine Erkrankung, sondern diese Menschen haben mehr überlebt, weil sie eben so gut die Nahrung verstoffwechseln konnten. Aber diese Menschen haben eben langfristige Probleme, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes treten häufiger auf, weil es eben eine Stoffwechselerkrankung ist und nicht eine Erkrankung der Eierstöcke, wie man lange Zeit dachte.
Wenn wir jetzt bei jemand Älterem die Vermutung haben, dass irgendwie ein polyzystisches Ovar vorliegt. Ich hatte nämlich als Hobby-Gynäkologin gelesen, dass die auch Schwierigkeiten haben mit Schwangerschaften.
Ja.
Also schwanger zu werden.
Genau, das verändert sich nochmal im Laufe des Lebens sozusagen. Man hat PCO, aber die Herausforderungen verändern sich. Zum Beispiel schwanger werden ist dann ein anderes Thema und eine andere Behandlung als zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, dann im späteren Leben oder früher. Menschen mit PCO-Syndrom können natürlich auch schwanger werden. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wegen diesem unregelmäßigen Zyklus auch und fehlenden Eisprüngen und einer gewissen Hypoöstrogenämie. Also die brauchen idealerweise auch eine Begleitung durch Gynäkologie oder noch besser Reproduktionsmedizinerinnen, damit sie dann möglichst auch gut durch diese Phase kommen. Man kann da viel tun und die meisten Menschen mit PCO-Syndrom können schwanger werden, aber manchmal braucht man da eben auch Hilfe.
Wenn wir jetzt in der rheumatologischen Sprechstunde jemanden haben mit Verdacht auf PCO, was würdest du dir wünschen, was wir schon euch so gesehen vorarbeiten können, damit die Diagnostik schneller verlaufen kann?
Also erstmal wäre ich hellauf begeistert, wenn jemand an PCO überhaupt denkt oder es in den Raum stellt. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr viel wert. Und wenn man jetzt noch so ganz streberhaft sein will, dann könnte man schon mal FSH und LH abnehmen und Östrogen und Progesteron und Testosteron. Oder man könnte die Person bitten, eine Zyklusanamnese genau aufzuschreiben. Das wäre hilfreich.
Super. Notiert. Ich werde schauen, ob ich dich beim nächsten Mal begeistern kann. Noch eine Frage zum Kinderwunsch, die ich vorhin vergessen hatte. Wenn jetzt die Patientinnen geboren haben, und dann jetzt zum Beispiel noch rheumatoide Arthritis haben, die Therapie während der Schwangerschaft fortgeführt werden konnte, weil man sie zum Beispiel auf ein Präparat eingestellt hat, was auch in der Schwangerschaft einzunehmen war. Wie sieht das denn aus mit Gelenkbeschwerden nach der Geburt?
Genau, nach der Geburt, also in der Schwangerschaft kann es sein, dass durch das hohe Östrogen die Beschwerden an den Gelenken besser werden. Und dann nach der Geburt haben wir ja eine relative Östrogenabnahme auch und zum Teil durch das Stillen ganz wenig Östrogen im Körper. Und da kann es sein, dass das dann dazu führt, dass die Erkrankung wieder aufflammt oder die Symptome wieder stärker werden. Deswegen ist auch da gut, interdisziplinär sich abzusprechen, welche Medikamente sind jetzt hilfreich oder was können wir tun.
Aber das zeigt mir auch nochmal, dass wir die Patientinnen viel besser noch aufklären müssen. Wir begleiten die Schwangerschaft, aber so explizit erwähnen wir gar nicht, wann jetzt wo welches Risiko besteht, dass die Gelenkschmerzen mehr werden könnten. Also zumindest so intensiv, wie du es mir jetzt gerade dargestellt hast, habe ich es bislang nicht gehandhabt. Also auch nochmal Asche auf mein Haupt. Das werde ich bei der nächsten Schwangerschaftsberatung oder beziehungsweise Schwangerschaftsbegleitung nochmal intensiver angehen und da auch nochmal drauf hinweisen. Vielen Dank, Mandy. Wir haben ganz viele spannende Aspekte besprochen. Wirklich, also ich bin hellauf begeistert und das war auch einer meiner Wunschfolgen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dich auch als Gast, als Expertin hier gewinnen konnte. Vielen Dank,
sehr gerne,
dass du dich in das Experiment Rheumatologie gewagt hast und dich auch hier dieser Herausforderung gestellt hast, wirklich aufgrund der schlechten Datenlage trotzdem mit uns gemeinsam zu besprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank wieder an Sie, dass Sie mit dabei waren. Das war für mich eine wirklich sehr spannende Folge. Ich hoffe, dass es auch spannend für Sie war. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns treu, hören Sie auch gerne in unsere andere Folgen mit rein und wir werden demnächst auch viele weitere spannende Folgen für Sie bereit haben. Bleiben Sie gesund und bis bald.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.